Ja, hallo, guten Morgen. Ich freue mich echt, heute mal wieder hier zu sein. Nach zwei abgesagten Predigtterminen und schwierigen letzten Wochen ist es für mich wirklich ein Vorrecht, hier zu stehen und auch ein Stück weit ein Wunder. Und ja, ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein kann und mit euch Gemeinschaft haben kann. Auch diese wunderbaren Lieder schon, das ist ganz toll. Wir hatten ja mal vor kurzem die Missionsreisen des Apostels Paulus und da gab es ja auf der zweiten Reise so eine Begebenheit, als Paulus in Athen auf dem Marktplatz, dem Areopag, das Evangelium verkündigte und da waren nicht normales Volk zugegen, sondern Philosophen, Gottsucher, die haben Gott gesucht und er hat ihre Suche gelobt, aber er sagt dann zu ihnen, er, also Gott, ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Apostelgeschichte 17 oder anders gesagt, Gott ist nahe, Gott kommt uns nahe, er ist jedem von uns nahe. Und das soll auch heute das Thema dieser Predigt sein, wie Gott uns nahe kommt. Ja, wie geschieht es, dass er uns nahe kommt? Indem er sich offenbart, indem er sich zeigt. Und wir haben ja jetzt diese Advents- und Weihnachtszeit vor uns und da wird es ja ganz deutlich, wie er sich gezeigt, geoffenbart hat in diesem Kind in der Krippe, in Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist. Er hat seinen Sohn gesandt, er kam selber zu uns, die höchste Offenbarung, die es je gab. Aber Gott hat sich nicht nur in Jesus geoffenbart, sondern von Anfang der Schöpfung an gab es immer wieder solche Momente und Situationen, wo er sich ganz besonders gezeigt hat, entsprechend der Situation des Menschen. Und das möchte ich heute deutlich machen an einer Person des Alten Testaments. Also ich habe jetzt vor kurzem wieder angefangen, die Bibel von vorne zu lesen. Ich war fertig mit dem Neuen Testament und jetzt muss ich mal wieder, 1. Mose habe ich mal wieder von vorne angefangen. Und man kennt ja so vieles schon, das ist oft das größte Hindernis, dass man meint, Dinge zu kennen und weiß ich ja schon alles. Und da entdeckt man, wenn man offen ist, plötzlich wieder ganz neue Dinge. Und so habe ich da eine Person neu entdeckt, die gar nicht so bekannt ist eigentlich. Wer kennt Hagar? Also ja, wer 1. Mose schon mal gelesen hat, kennt sie sicher. Ihre Geschichte ist eng verbunden mit einem bekannteren Ehepaar, nämlich mit Abraham und Sarah. Also das ist eine Geschichte. Und wie Gott dieser Hagar nahe gekommen ist, das hat mich ganz besonders berührt und da möchte ich heute etwas drauf eingehen und auch natürlich Parallelen zu uns entdecken, denn wir leben ja auch jetzt in einer ganz anderen Zeit. Also diese Geschichte hat mich ganz neu gepackt, auch für mich persönlich. Zunächst einmal die Vorgeschichte. Mit Kapitel 12 im ersten Buch Mose beginnt ein ganz neues Kapitel der Heilsgeschichte. Vorher hat Gott sich einzelnen Menschen gezeigt, geoffenbart und jetzt kommt und jetzt offenbart er seinen Willen dem Abraham, dass er aus ihm ein ganzes Volk machen will. Also ein ganzes Volk, ein unzählbares Volk, das ist sein Volk Israel. Und er erwählt deshalb Abraham als Stammvater, verspricht ihm, aus ihm ein großes Volk zu machen. Ja, nun gab es nur ein kleines Problem, nämlich Sarah, seine Frau, war unfruchtbar. Und wie soll ein großes Volk entstehen, wenn es keinen männlichen Nachkommen gibt? Das war eigentlich unmöglich, menschlich unmöglich. Und ich habe mich dann gefragt, warum hat sich Gott dann überhaupt Abraham ausgesucht? Der hätte es doch viel einfacher machen können. Wieso sucht er sich einen Mann aus, wo er genau weiß, seine Frau kann gar keine Kinder bekommen? Wäre jetzt interessant, mal zu fragen, was denkt ihr? Also ich denke, weil Gott aus ihm einen Vater des Glaubens machen wollte, ein Glaube an einen Gott, der Unmögliches möglich machen kann. Und das ist nämlich diese übernatürliche Seite des Glaubens. Und trotzdem, wir denken manchmal von Abraham so groß, der Vater des Glaubens, ist er ja auch so der Held des Alten Testaments. Aber wenn wir seine Geschichte lesen, dann sehen wir, dass er auch viele schwache Momente hatte. Dass auch er zweifelte, dass auch er ja, versagte. Könntest du da einige Geschichten erzählen, was der so alles getrieben hat. Das war gar nicht so ohne. Und als Gott ihm die Verheißung gab, einen Nachkommen zu bekommen, da war Abraham schon 75 Jahre alt. Also das steht im Text. Und nun verging Jahr um Jahr, ein Jahr um das andere und nichts passierte. Gottes Verheißung, ein Sohn in weiter Ferne. Und dann nach 10 Jahren, also 10 Jahre später, nachdem er die Verheißung bekommen hatte, 10 Jahre hat er gewartet, da hielt es Sarah nicht mehr aus. Und sie suchte eine praktikable Lösung. Und die gab es nämlich nach geltendem Eherecht. Sie konnte nämlich ihre Dienstmagd, eine Sklavin, konnte sie ihrem Mann als Nebenfrau zur Verfügung stellen. Und wenn die dann ein Kind von ihm bekommt, dann gilt das rechtlich so, als wenn es ein Kind von ihr wäre, also von Sarah. Und das war nach damaligem Recht alles in Ordnung. Und so hat sie es auch gemacht. Und jetzt kommt Hagar ins Spiel. Und da möchte ich ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit heute Morgen. Ich weiß nicht, wie lange ich brauche. Ich höre halt auf, wenn ich nichts mehr weiß. Ja, oder wenn der Jörg eingreift. Also ich muss diese Geschichte lesen. Es ist einfach zum Verständnis besser. Und 1. Mose 16, nach der neuen Genfer Übersetzung, die es da gibt. Abrahams Frau Sarah war kinderlos geblieben. Sie hatte eine ägyptische Sklavin namens Hagar und sagte eines Tages zu Abraham: Der Herr hat mir Kinder versagt, aber du könntest mit meiner Sklavin schlafen. Vielleicht kann ich durch sie zu einem Sohn kommen. Abraham hörte auf seine Frau. So gab Sarah ihm ihre ägyptische Sklavin zur Nebenfrau. Abraham und seine Familie lebten damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte sich Sarah bei Abraham: Mir geschieht Unrecht und du lässt es einfach zu. Ich habe sie dir zur Frau gegeben, aber jetzt, wo sie weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Daran bist du schuld. Ja, der Herr, die Männer sind immer schuld. Steht jetzt nicht im Text. Also. Der Herr soll entscheiden, ob du ihm recht bist oder ich. Sie ist doch deine Sklavin und gehört dir sowieso, gab Abraham zur Antwort. Du kannst mit ihr machen, was du willst. Von da an fügte Sarah ihrer Sklavin so viele Demütigungen zu, dass Hagar schließlich davonlief. Ein Engel des Herrn fand sie in der Wüste bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Er fragte sie: Hagar, Sarais Sklavin, wo kommst du her und wohin bist du unterwegs? Sie antwortete: Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarai. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Er versprach ihr: Ich will deine Nachkommen so zahlreich machen, dass niemand sie zählen kann. Du bist schwanger und wirst einen Sohn bekommen, fuhr er fort. Nenne ihn Ismael, das heißt Gott hört. Denn der Herr hat dich gehört, als du über dein Elend geklagt hast. Dein Sohn wird ungestüm sein wie ein Wildesel. Er wird mit allen im Streit liegen und von allen bekämpft werden. Selbst seinen Brüdern wird er sich entgegenstellen. Da nannte Hagar den Herrn, der mit ihr geredet hatte: Du bist der Gott, der mich sieht. Denn, sagte sie, hier konnte ich einen Blick auf den erhaschen, der mich sieht. Darum nennt man den Brunnen seither Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beeret. Ja, eine spannende Geschichte. Also müssen wir uns mal da hineinversetzen in dieses Geschehen. Die Lösung war menschlich in Ordnung, nach geltendem Recht, aber nicht nach dem Willen Gottes. Denn Gott sagte auch mehrmals, auch später, dass der verheißene Sohn, der muss direkt von Sarah kommen und nicht durch eine praktikable Nebenlösung. Aber wir müssen auch Sarah verstehen. Damals war es für eine Frau, die kinderlos war, die unfruchtbar war, eine große Schande. Sie war, hatte weniger Ansehen als eine Mutter. Sie war weniger wert. Da nutzte auch ihre Schönheit nichts. Also wir lesen an anderer Stelle, sie war eine sehr schöne Frau. Heute ist vielleicht eher umgekehrt, da nutzt die Schönheit mehr. Lassen wir das Thema. Aber sie wollte nicht länger warten und der Verheißung Gottes nachhelfen. Und das Dramatische war, Abraham hörte auf sie, wie einst Adam, als er auf seine Frau gehört hatte. Aber diese Notlösung, die führte zum Chaos. Und Hagar war eigentlich auch nur ein Mittel zum Zweck. Als ägyptische Sklavin konnte sich ja eh nicht dagegen wehren, aber für sie bedeutete es eher einen Vorteil, einen sozialen Aufstieg, Nebenfrau des Hausherrn zu sein. Und als sie tatsächlich schwanger wurde, stieg auch ihr Stolz. Und das war ihr Fehler. Sie ließ das Sarah spüren, das heißt, da sie sah auf sie herab. Und damit war der Konflikt vorprogrammiert und es knallte, wenn da diese zwei Frauen aufeinander trafen. Und Sarah gab Abraham die Schuld, der hielt sich raus und gab ihr Hagar wieder zurück. Und Sarah nutzte nun jede Gelegenheit zum Mobbing, würde man heute sagen. Und Hagar hielt diese Spannung nicht mehr aus und floh. Können wir auch verstehen, wer schon mal in so einer Situation des Mobbings gelebt hat, da ist jeder Tag, kann da eine Qual sein. Und deshalb verstehen wir sie. Aber wohin sollte sie gehen als schwangere Frau? Sie lief Richtung Süden in die Wüste, in Richtung ägyptische Heimat, aber das war ja eigentlich völlig sinnlos. Es war aus purer Verzweiflung eigentlich hoffnungslos und aussichtslos. Und dann, als sie Rast machte in einem Brunnen in der Wüste, da geschah das völlig Unerwartete. Und da sehen wir, wie Gott Hagar nahe kommt. Dann taucht nämlich plötzlich ein Engel Gottes auf, der Engel des Herrn heißt es hier, Engel des Herrn, der Engel Jahwes. Man könnte jetzt sagen, könnte man im Alten Testament, da taucht öfters auf, also ein Engel in Menschengestalt. Und da stellt zwei Fragen, woher kommst du und wohin gehst du? Die Hagar sagt ihm die Wahrheit. Und der Engel, was sie jetzt tun soll, wie sie sich verhalten soll. Sie soll nämlich zurückkehren, sie soll diese Spannung aushalten, sich einordnen und unterordnen. Danke für die Blumen. Also das war sicher nicht im ersten Moment, aber das war nicht alles. Denn der Engel sagte zu ihr, du wirst einen Sohn haben. Und ich werde auch diesen Sohn segnen. Er wird sich vermehren, so ähnlich lautet die Verheißung wie bei Abraham, aber etwas anders. Er wird sich vermehren, allerdings wird er selbst kein Segen sein. Das heißt, er wird wie ein Wildesel sein, der gegen jedermann, also der mit allem im Zoff liegt. Und Ismael, ist ja der Stammvater der arabischen Völker, wir sehen das bis heute, es wird nie Frieden geben da im Nahen Osten, weil diese Merkmale noch heute sichtbar sind, die schon bei Ismael da waren. Ist aber ein anderes Thema. Gott kam zu Hagar in ihrer Not, obwohl sie eine ägyptische Sklavin war und nicht mal zum Volk Gottes gehörte. Aber er sieht in seiner Barmherzigkeit sie. Und für Hagar war das eine Gottesbegegnung. Gott ist ihr in Gestalt eines Engels nahegekommen und hat sich ihr geoffenbart. Und nun geschieht das Eigenartige, nämlich, dass sie diesem Gott, dem Gott Israels, einen Namen gibt. Und da heißt in Vers 13, da nannte Hagar den Herrn, also Jahwe, der mit ihr geredet hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Im Hebräischen, du bist der El-Roi, der Gott, der mich sieht. Hier konnte ich einen Blick auf den erhaschen, der mich sieht. Also Hagar hatte hier die Nähe Gottes erfahren und macht daraus ein Bekenntnis. Und als äußeres Zeichen wird dieser Brunnen, wo das geschehen ist, zur Gedenkstätte. Der Brunnen heißt, das kommt in der Übersetzung nicht so zum Ausdruck, Beer Lachai Roy, der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Das war wie so eine Gedenkstätte. Und Hagar kehrt zurück, aber innerlich verändert. Sie gehört in die gleiche Situation zurück, aber innerlich anders. Und so ist es manchmal auch bei uns. Gott verändert manchmal gar nicht unsere Situation, aber unsere innere Einstellung. Dass wir innerlich verändert sind und dann Dinge besser bewältigen können als vorher. Und er hält sein Wort und erfüllt seine Verheißung. Der Ismael kommt zur Welt. Wie alt war Abraham zu dem Zeitpunkt? 86. 86 war er, als Ismael zur Welt kommt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wie hat Sarah wohl darauf reagiert? Und bei ihr war weiterhin kein Nachkomme in Sicht. Nichts. Und da wächst dieser Ismael, der Konkurrenzsohn, wächst da auf. Und erst als Ismael 13 Jahre alt war, also 13 Jahre später nach diesem Ereignis, erst da ist es soweit. Und wie alt, es wird immer auch das Alter gesagt. Abraham war 100, Sarah war 90. Also, wie soll da noch ein Nachkomme entstehen? Lest mal 1. Mose 17, ist ganz interessant. Aber da kam der ersehnte Sohn Isaak. Und nun begann das nächste Drama, denn nun ging es um die Erbschaft, um das Erbe. Welcher Sohn soll Erbe sein? Und auch da kam es zum Eklat. Abraham hatte seine Freude an Ismael, er spielte mit ihm und Sarah fand das gar nicht so lustig. Und sie forderte wieder von Abraham, jagt diese Magd samt ihrem Sohn vom Hof. Und Abraham war diesmal so schlau und hat erst Gott gefragt, was soll ich machen? Und Gott hat ihm gesagt, ja, gehorche dieses Mal deiner Frau, es ist von mir so gewollt. Und dann war sie wieder in der Wüste unterwegs, völlig verzweifelt und hoffnungslos, mit ihrem Sohn jetzt, mit ihrem 13-jährigen Sohn. Und es war keine Hoffnung da, sie legt ihn eine Entfernung weit von ihr, legt sie ihn im Sand ab, und weil sie es nicht mit ansehen kann, wie er stirbt. Also sie war wirklich, sie hat gedacht, jetzt ist alles zu Ende. Und da geschah es wieder, nämlich Gott hört das Weinen dieses Kindes, dieses Sohnes und auch ihre Verzweiflung. Und dann redet ein Engel Gottes vom Himmel her, heißt es hier, und gibt ihr wieder eine Verheißung, dass aus ihm etwas werden wird, dass er sich um sie kümmert, um den Sohn und auch um sie selber. Sie kehrt da nicht mehr zurück, sondern schlägt ihre Zelte da in der Wüste Paran auf und auch Ismael wächst da auf. Ja, und also als ich das gelesen habe, da ist mir dieser eine Satz so im Kopf geblieben, du bist der Gott, der mich sieht. Du siehst mich genau jetzt in der Situation, in der ich mich gerade befinde. Auch wenn ich verzweifelt bin, du bist mir nahe. Irgendwie ist der Drucker heute Morgen hier. Ja, und diese Geschichte Hagars, die lehrt uns, wie Gott auch uns nahe kommt. Wie kommt Gott uns nahe? Das Erste, was hier auffällt, Gott sieht uns, bevor wir ihn sehen. Der Engel, der greift zwar erst am Brunnen da ein, aber er ist ihr sicher schon auf dem ganzen Weg gefolgt. Erst als Hagar völlig am Ende ist, da greift er ein. Und das ist so ein Grundprinzip der Bibel, dass Gott eigentlich immer zuerst da ist. Und dass er uns sieht, bevor wir ihn sehen. Dass er uns sucht, bevor wir ihn suchen. Und dass er sich schon um uns kümmert, bevor wir nach ihm fragen. Er ergreift die Initiative. Er hat uns schon geliebt, bevor wir ihn geliebt haben, sagt uns das Neue Testament. Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also schon bevor wir überhaupt an ihn gedacht haben, hat er an uns gedacht. Epheser 2, Vers 10, wir sind sein Werk, geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln oder leben sollen. Also er ist zuerst da. Gott hat Abraham erwählt, bevor er geglaubt hat. Er trägt aber natürlich, das ist so ein Geheimnis, er trägt natürlich trotzdem auch die Verantwortung und muss mit den Folgen dieser falschen Entscheidungen leben. Das ist Familienchaos. Aber es ist nie so, dass Gottes Plan dadurch unmöglich gemacht wird. Gottes Wege enden nicht in einer Sackgasse, sondern immer am Ziel. Und das ist etwas, was wir sehen dürfen in der Bibel auch. Und das macht mir, das hat mir persönlich auch sehr viel Mut gemacht, auch zur langfristigen Fürbitte. Wenn wir manchmal für Menschen beten, vielleicht für unsere Kinder oder irgendjemand, und es tut sich nichts, Jahre um Jahre vergehen, der für den ich bete oder die für die ich bete, da tut sich eigentlich nichts. So ähnlich wie bei dieser Verheißung des Sohnes, 23 Jahre mussten sie warten. Und aber Gott wirkt. Er ist am Werk, auch wenn ich noch nichts sehe. Und ich kann durch meine Fürbitte, kann ich die Gegenwart Gottes auch hineinsprechen in das Leben eines Menschen. Darum gebt nicht auf. Lasst nicht nach, für andere zu beten. Es lohnt sich. Und Gott ist am Werk, glaubt mir das. Er ist am Werk und zu seiner Zeit wird es sichtbar werden. Ja, und dann sehen wir hier, wann Gott uns nahe kommt. Im Textzusammenhang geht es ja um eine Situation der Not, der Verzweiflung, der Ausweglosigkeit, eine Wüstenzeit, eine Durststrecke, die hier durchgemacht werden muss. Wir haben heute ist ja der Volkstrauertag. Wir gedenken auch der Toten, die in den Weltkriegen umgekommen sind. Ein Drama, wer Menschen verloren hat durch Krieg oder durch Unfall, durch Verbrechen oder irgendwas. Das ist eine Wunde, die ich weiß nicht, ob die vollständig heilen kann. Es ist eine furchtbare emotionale Strecke. Und auch da sieht Gott hinein. Und wir beten manchmal so leichtfertig, möchte ich mal so sagen, ich mache es ja auch, wir beten um Glaubenswachstum, wir beten, dass wir reif werden im Glauben, wir beten darum, aber wir denken gar nicht daran, dass jegliches Wachstum mit Schmerzen verbunden ist, dass diese Wachstumsknoten in unserem Leben auch schmerzhaft sein können. Und so können auch diese Wüstenzeiten, diese Durststrecken dazu dienen, dass wir wirklich wachsen im Glauben. Wir stellen uns das anders vor. Sarah hat sich das auch anders vorgestellt. Aber es geht nach Gottes Plan und nach Gottes Willen. Und er kommt nicht zu spät. Der Engel greift zur rechten Zeit ein. Und mit einem Wort ist alles anders. Da ist mir wieder diese Szene eingefallen, als Jesus im Boot schläft bei diesem Sturm, als er mit seinen Jüngern auf dem Meer, auf dem See Genezareth war. Er schläft, die Jünger, die saufen schier ab, alles droht gerade zu kentern. Und kurz bevor sie wirklich absaufen, steht Jesus auf und sagt, schweig und verstumme und alles ist vorbei. Er kommt nicht zu spät. Er wusste ja schon vorher, dass sie am anderen Ufer ankommen werden. Das sagte er vorher schon. Aber zwischendrin gab es einfach diesen Sturm. Und so gibt es auch in unserem Leben manche Stürme. Und wir kommen vielleicht an den Rand der Belastbarkeit. Wir kommen in Grenzsituationen. Wir erleben Grenzsituationen in unserem Leben. Das können zum Beispiel Zeiten der Krankheit sein. Und glaub mir, die letzten Wochen waren nicht leicht für mich. Für die, die es nicht wussten, ich hatte Probleme mit meinem Darm und so. Und ich wartete auf eine Darmspiegelung und zugleich auch noch Rückenprobleme. Und die äußeren Gegebenheiten waren eher so, dass eigentlich ein schlechter Befund rauskommen musste. Und ihr könnt euch diese emotionale Höhe, Tal, Berg- und Talfahrten so nicht vorstellen, habe ich vorher auch noch nie so erlebt, dass man denkt, Mann, ist jetzt alles vorbei, jetzt bin ich ein Jahr in Rente und jetzt soll es schon gewesen sein. Also es war sehr schwierig, das irgendwie auszuhalten, diese Wartezeit, diese Wochen bis zur Untersuchung. Und ich kann heute nur dankbar sein, dass ich hier sein darf, also dass diese Untersuchung, dass da nichts Schlechtes rausgekommen ist. Aber letztlich weiß keiner von uns, was morgen ist. Letztlich weiß keiner von uns, wie lange er überlebt. Und da braucht man nicht mal Corona dazu. Also das kann jedem jedem passieren. Und ja, und ich habe in den letzten Tagen, also ich habe so einen wirklichen Freund und Bruder, der, mit dem ich auf der Langen Steinbacher Höhe ab und zu oder jedes Jahr eigentlich so Bibelkurse mache. In der letzten Zeit war das jetzt im August noch und da war er topfit. Und jetzt vor ein paar Tagen haben wir gehört, dass er und seine Frau an Corona erkrankt sind und bei ihm ist es so schlimm, dass er dann ins Krankenhaus kommen musste und jetzt beatmet wird und keiner weiß, ob er es überlebt. Und ja, und man kann nur im Gebet da einstehen und Fürbitte tun, aber so schnell kann es gehen, so von heute auf morgen, dass alles völlig anders ist. Und ja, und auch dieser November erinnert uns ja an die Vergänglichkeit und an die Sterblichkeit des Menschen. Psalm 90 heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden oder dass wir weise leben. Und, aber diese Gewissheit, du bist der Gott, der mich sieht, das ist das Entscheidende. Der hineinsieht auch in deinen Zweifel, in deine Not. Du kennst meine Lage besser als ich selber. Meine Zeit steht in deiner Hand. Wann ich sterbe, ist deine Entscheidung. Und du bestimmst es. Und dieser Gedanke war für mich eine ganz große Ermutigung. Gott sieht mich in meiner Situation. Gott sieht mich in meiner Anspannung, in meiner Verzweiflung, auch wenn ich vielleicht gar nicht mehr beten kann. Ja, wir leben einfach in einer gefallenen Schöpfung. Die ganze Kreatur sehnt sich nach Erlösung. Und nur der Schöpfer kann helfen, und heilen und erlösen. Ja, er hat bereits alles getan, indem er Jesus in diese Welt gesandt hat, das Allerliebste. Und auch als Christen erleben wir diese gefallene Schöpfung. Wir sind noch nicht in der neuen Welt. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir können noch krank werden. Wir werden irgendwann mal sterben, wenn nicht Jesus vorher wiederkommt. Selbst wenn er uns heute heilt, wird es trotzdem irgendwann im Tod enden. Also diese Vergänglichkeit des Menschen und Erschöpfung, das ist heute sichtbar. Aber das Schönste kommt noch, wenn Jesus wiederkommt. Und da ist es wichtig, dass dieser, ja vielleicht noch 1. Mose 17 begegnet, kommt Gott dem Abraham ganz besonders nahe. Und da sagt Gott zu Abraham, ich bin der allmächtige Gott. Und ich werde dir einen Sohn schenken. Auch hier steht ein Name Gottes. Ich bin der El Shaddai, der allmächtige Gott, der alles kann, der Unmögliches möglich macht. Und Abraham fällt zu Boden in Demut und Anbetung, aber er lacht in sich hinein so und denkt so in sich, oh, wie soll denn das gehen? Ich 100, meine Frau 90 plus, unfruchtbar, völlig unmöglich. Und dann hat Gott echt am Zweifel, dass so ist ja auch menschlich, hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Und dann, Gott hat echt Humor. Da sagt er, ich will dir einen Sohn schenken. Und wie sollst du den nennen? Isaak, der Lachende, der lacht. Und man könnte es auch so übersetzen, Gott lacht uns freundlich an. Also es ist kein hämisches Lachen, sondern ein freundliches Lachen. Und jedes Mal, wenn dann Abraham seinen Isaak sehen konnte, dann hat er das Lachen, das Lächeln Gottes gesehen. Ich kann mehr, als du denkst, als du überhaupt dir ausdenken kannst. Ja, und bei Hagar haben wir den El-Roi gesehen, der Gott, der mich sieht, bei Abraham, der allmächtige Gott. Der Gott, der dich und mich sieht, ist zugleich der allmächtige Gott. Der El-Roi ist zugleich der El-Shaddai, der alles kann und der Unmögliches möglich macht. Ja, wie Gott uns nahe kommt. Wie Gott uns nahe kommt. In der Geschichte Hagars, da finden wir, Gott sieht sie, Gott hört sie. Ismael heißt nämlich, Gott hört, er hört. Gott hat ihr Gebet erhört. Gott redet zu ihr durch einen Engel und Gott leitet sie. Er sagt zu ihr, geh zurück. Und so ist es auch heute noch. Gott sieht dich. Das ist eine ganz große Ermutigung. Er geht mit dir. Er lebt sogar in dir, in Christus, durch Christus. Gott hört dich, er kennt deine Bitte schon, bevor du sie aussprichst. Aber, und das habe ich auch erlebt, aber er ist auch da, wenn du vielleicht gar nicht mehr beten kannst, wenn du gar nicht mehr die Kraft oder den irgendwie wie teilnahmslos bist. Auch er sieht den Schrei deines Herzens. Er weiß, was du denkst. Du musst es nicht mal in Worte fassen. Auch da ist er da und sieht in dich und sieht deine Situation. Und Gott redet zu dir durch sein Wort. Es gab so einige Verse, die haben mich auch in dieser Zeit begleitet. Zum Beispiel bekam ich das mehrmals, Jeremia 17, Vers 14, heile du mich, so werde ich geheilt. Hilf mir, so ist mir geholfen. So heißt es in Luther in der Fettdruck, aber es geht dann noch ein kleines Sätzchen weiter, denn du bist mein Lobpreis. Denn du bist mein Ruhm, übersetzt Luther, denn du bist mein Lobpreis. Es steht hier Tehillah, also wie bei den Psalmen, du bist mein Lobpreis. Und ich kann darum bitten, heile du mich, so werde ich geheilt. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Ich habe keinen Anspruch auf Heilung. Ich habe keinen Anspruch, dass Gott mir hilft. Aber ich darf ihn darum bitten, weil er sagt auch, das war der zweite Vers, Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not und ich will dir antworten. Und du sollst mich preisen. Also ich soll ihn anrufen in meiner Not. Wir sollen das machen. Er freut sich darüber, wenn wir in unserer Ausweglosigkeit zu ihm kommen. Und er wird sich offenbaren, er wird sich zeigen. Vielleicht auch durch menschliche Engel. Also ich bin völlig überwältigt über so viel, Fürbitte und Mittragen, auch von euch. Und da möchte ich mich auch bedanken. Ich habe zwar immer noch Probleme mit dem Rücken, aber ja, ich war völlig, habe das gar nicht erwartet. Und ich habe erlebt, dass einfach, wie wichtig Gemeinschaft ist. Wir haben das ja auch letztes Mal schon gehört, auch bei diesen Flutopfern und so weiter. Und wie es in der Gemeinde auch wichtig ist, Gemeinschaft zu leben. Was nützt unser Gemeindewachstum, wenn wir nicht füreinander da sind? Gemeinschaft beginnt damit, dass wir uns einander sehen, so wie Gott uns sieht. Dass wir teilhaben an der Situation, in der jeder gerade steckt. Dass wir uns dafür interessieren. Und dazu brauche ich keine Gabe der Seelsorge oder irgendwas, sondern einfach ein Interesse am anderen. Und dazu ist jeder von uns berufen. Da brauchen wir auch auf keinen Pastor warten oder irgendeinen Hauptamtlichen. Das ist meine und deine Verantwortung, für andere, für unsere Geschwister und auch für andere Menschen einzustehen in der Fürbitte. Also diese Wochen haben mein Bild der Fürbitte vollständig verändert. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu emotional werde, aber da hat mich ein Bruder angerufen, den sehe ich nur einmal im Jahr, weil ich dort eine Bibelstunde halte und ich da eingeladen werde. Und ich hatte den nächsten Termin schon ausgemacht im August für nächstes Jahr und so, und da habe ich ihm auch so erzählt, wie mir es geht. Und da hat er im September, oder ich weiß nicht genau, wann es war, Oktober, hat er von sich aus angerufen und gefragt, wie es mir geht. Und das Krasse dabei war aber, dass man fragt natürlich auch, wie geht's dir und so. Ja, also er und seine Frau sind ziemlich schlimm an Corona erkrankt. Es ging ihnen jetzt gerade wieder besser. Ihre Tochter und Schwiegertochter sind beides Krankenschwestern und sie wollten nicht, dass sie in die Klinik, dass sie ins Krankenhaus kommen und haben sie zu Hause gepflegt und gemacht, was sie konnten und so. Und er hat das so weit überstanden und dann hat er gesagt, und ja, also in den Nächten, wo er nicht mehr atmen, fast nicht mehr atmen konnte, da hat er gebetet, hat er für alle, die ihm eingefallen sind, gebetet und auch für mich. Und ja, da habe ich gedacht, Mann, einer, der wirklich andere Sorgen hat, als jetzt an mich zu denken, der betet da in dieser Situation. Und das hat mich schwer beeindruckt. Ja, und so sind auch wir Boten Gottes, sind auch wir menschliche Engel für andere. Wir brauchen nicht auf einen Engel vom Himmel warten, sondern wir können Engel füreinander sein. Und Gott leitet dich. Der Engel stellt dir zwei Fragen. Der Hagar, woher kommst du, wohin gehst du? Gott will damit sagen, gib mir dein Gestern und dein Morgen, ich sorge für dein Heute. Gib mir einfach deinen ganzen Jammer und ich werde dir eine Perspektive für deine Zukunft geben. Gott zeigt uns zur rechten Zeit, wie es weitergeht. Nicht immer so schnell, wie wir denken, aber er zeigt es. Und denk daran, wenn du in der Wüste bist, Gott sieht dich, Gott hört dich, er leitet dich als der El-Roi und der El-Shaddai. Er kommt dir nahe, wie und wann du es brauchst. Gott zeigt dir einen Brunnen in der Wüste. Dieser Brunnen, Be'er Lacharoi, der Brunnen des lebendigen Gottes, der dich sieht. Und Jesus sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Er ist das lebendige Wasser. Ja, zum Schluss, so in einem Tag, wo ich ziemlich down war, ich schreibe ab und zu Tagebuch und so, da habe ich mal wieder da drin geschaut und dann wurde ich erinnert, Mann, am 16.11.2006, also fast genau vor 15 Jahren, geschah etwas Einschneidendes. Da hatte ich nämlich einen schweren Autounfall, als ich von der Arbeit heimfuhr. Eigentlich wäre ich eine Stunde früher gefahren, aber es passierte und die Sanitäter haben nachher gesagt, also sie hätten nicht geglaubt, dass da einer so heil rauskommt irgendwie. Und dass ich da überlebt habe ohne Folgen, dass ich 15 Jahre lang schmerzfrei sein durfte, das war mir dann ein Grund für Dankbarkeit. Wie viele sind nach einem Unfall ihr Leben lang auf irgendeine Art und Weise gehandicapt und müssen sich da rumärgern mit einem, ich war nicht mal selber schuld. Das ist eine andere Geschichte, dass das auch noch einer war, der Christ ist und hin und her. Aber es war für mich dann ein Grund zur Dankbarkeit und ich hatte ohne Folgen überlebt. Und das Krasse dabei war, als ich da fuhr, bevor es passiert ist, ich habe da Johnny Cash gehört, American Five. Und da lief gerade der Song I Came to Believe to a Power Much Higher Than I. Und gerade da, wo es passiert sein muss, also das konnten wir nachvollziehen, also beim Aufprall, da lief gerade die Zeile I cried out for help and I felt a warm comforter there. Ich schrie um Hilfe und da war ein warmherziger Tröster. Ich habe mal geguckt, im Warm Comforter heißt im Englischen auch eine warme Bettdecke. Also jemand, der sich um mich gekümmert hat. Und das habe ich da buchstäblich erlebt. Der El-Roi, der Gott, der mich sieht, auch in dieser Situation gesehen hat. Und dann dieser Aufruf und dieser Refrain, der kam dann als nächstes. I came to believe to a power much higher than I. Und Johnny Cash meint damit den allmächtigen Gott. Glaube an eine Macht, die viel höher ist, an den allmächtigen Gott, den El Shaddai. Ja, und so war das eine Ermutigung, ein Grund der Dankbarkeit. Ich habe dann Gott gebetet und es ist mir eingefallen, Mann, da gab es doch einen Hiskia, der hat um 15 Jahre Zuschlag gebeten, als er sterben sollte. Jesaja 38 steht das. Dann habe ich gleich gebetet, Herr, schenkt mir nochmal 15 Jahre. Und also wenn ich mit 80 noch hier bin, dann hat Gott mein Gebet erhört. Aber ja, es ist mir einfach da Gott ganz neu begegnet. Und das wünsche ich auch euch, dass Gott euch nahe kommt, jedem Einzelnen. Und er kommt euch, er kommt dir nahe. Und gerade in Situationen, wo alles irgendwie davon zu schwimmen droht, genau da ist er ganz besonders nahe. Amen. Ich möchte noch kurz beten zum Schluss. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein Gott der Liebe bist, ein treusorgender, fürsorgender Vater, der das Beste für seine Kinder will, auch wenn wir das oft gar nicht verstehen oder anders sehen. Aber du hast alles im Blick, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und du bist es, der unsere Zeit bestimmt. An dir muss alles vorbei. Wir werden nicht einfach so krank oder sterben, sondern alles steht unter deiner Kontrolle, unter deinem Willen. Und so will ich mich und will uns alle, ja, die jetzt da sind, die zuhören, zusehen, unter deinen Schutz stellen und dich bitten, dass du jedem Einzelnen diesen neuen Mut schenkst, weiterzugehen. Amen.